Jesus, und wir danken dir dafür, dass du groß bist. Danken dir dafür, dass du so viele Möglichkeiten hast, nicht nur zu uns zu reden, sondern uns ganz plastisch vor Augen zu sein als Person. Jesus, du wohnst in unserem Herzen und ja, du hast Gemeinschaft, so innige Gemeinschaft, wie es sonst keiner haben kann mit uns. Und wir bringen dir unsere Herzen jetzt, bitten dich, dass du sie für dein Wort aufmachst. Dass wir es nicht nur in unserer Bibel irgendwie lesen und es in unserem Kopf landet, sondern dass es durchrutscht bis ins Herz, Jesus. Und da, wenn du uns treffen musst, wenn du uns was Hartes zu sagen hast, dann bitten wir dich auch darum. Denn das Harte, was von dir kommt, ist ja in der langen Perspektive das Beste, was wir bekommen können. Auch wenn es erstmal komisch erscheint. Wir vielleicht widerstreben, Jesus. Du arbeitest an uns zu unserem Besten und ja, wir danken dir dafür, Herr. Amen. Schön, euch zu sehen. Ich darf heute Jörg vertreten. Und wir sind ja im Moment im Lukas-Evangelium, wie ihr bestimmt noch euch erinnert, auch wenn wir es jetzt ein paar Sonntage nicht weitergemacht haben. Und ich möchte jetzt nicht unbedingt genau da fortsetzen, wo Jörg aufgehört hat. Das darf er gerne nach der Ferienpause selber weitermachen. Ich will ihm da nicht vorgreifen. Ich will ihm in gewisser Weise aber schon vorgreifen, nämlich in Lukas 18 würde ich gerne mit euch heute ein paar Verse betrachten. Da werden wir bestimmt in einigen Monaten, vielleicht Jahren, auch noch hinkommen. eher Jahren wahrscheinlich. Also Lukas 18. Und die Situation ist so, dass Jesus da gerade auf dem Weg ist. Jesus ist ja ganz oft in den Evangelien auf dem Weg. Das lesen wir ganz oft, dass er von hier nach da und da durch dieses Gebiet und da durch dieses Dorf zieht und alles Mögliche tut auf diesem Weg. Aber er ist ganz oft auf dem Weg. Und jetzt ist er aber auf einem ganz besonderen Weg. Er ist nämlich auf dem Weg nach Jerusalem, um da zu sterben am Kreuz. Und da lesen wir in Vers 31 von Lukas 18. Er nahm aber die 12 zu sich und sprach zu ihnen: Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten auf den Sohn des Menschen hin geschrieben ist. Denn er wird den Nationen überliefert werden und wird verspottet und geschmäht und angespien werden. Und wenn sie ihn gegeißelt haben, werden sie ihn töten. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Und sie verstanden nichts von diesen Worten. Und diese Rede war vor ihnen verborgen und sie begriffen das Gesagte nicht. Das ist die dritte Ankündigung von Jesus Tod. Aber die Jünger sind immer noch total begriffsstutzig. Im Prinzip hat Jesus es ihnen alles schon mal erklärt. Ich meine, die waren jetzt mehrere Jahre mit Jesus zusammen und haben Tag und Nacht eigentlich mit ihm zusammen verbracht. Und sie verstehen immer noch nichts. Auch hier bei der dritten expliziten Hinführung darauf sind sie immer noch total blind. Und um Blindheit geht es jetzt eigentlich auch. Und das sind die Verse, worauf ich es eigentlich abgesehen habe heute, ab Vers 35. Jesus will den Jüngern eigentlich hier klar machen durch diese Ankündigung, dass die Prophezeiungen aus dem Alten Testament tatsächlich in Erfüllung gehen. Und das ist ja das, was die Jünger und auch die anderen Juden zu der Zeit und auch zum Teil heute noch, was sie erwartet haben und worauf sie hinleben, dass diese Prophetien in Erfüllung gehen, dass der Messias endlich kommt. Darauf haben die Juden damals gewartet, manche warten heute immer noch. Aber ja, manche sind an diesem Punkt hier, an Jesus leben. Manche sind schon erfüllt. Und ich will da nur mal ganz kurz eine kleine Auswahl von durchgehen. Zum Beispiel steht in 1. Mose 49, keine Angst, am Ende werdet ihr nicht mehr so viel blättern. 1. Mose 49, wenn ihr mitgehen wollt, Vers 10, ist auch eine Prophetie. Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Schilo kommt. Dem gehört der Gehorsam der Völker. Und Schilo ist jetzt hier so ein komisches Wort, das bedeutet der Held oder der Herrscher. Also, der Herrscher kommt von Juda, aus dem Stamm Juda. Jesus ist zufälligerweise, nicht zufällig, in Erfüllung dieser Prophetie, aus dem Stamm Juda. Er ist, wie in Micha 5, Vers 1 steht, auch in Bethlehem geboren. Den Vers kennt ihr bestimmt alle. Und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein bist unter den Tausendschaften von Juda, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Hört man manchmal um Weihnachten rum, diesen Vers. Also er ist in Bethlehem geboren. Er ist geboren von einer Jungfrau, wie es in Jesaja 7, Vers 14 steht. Ich finde das total faszinierend. Ich bin da total ins Staunen mal wieder gekommen, dass diese Sachen einfach so auf den Punkt genau wahr geworden sind. Darum wird auch der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Also diese Jungfrauengeburt. Dann eine Prophezeiung, die nicht so angenehm ist. In Jeremia, Kapitel 31, und Vers 15. Vers 15. So spricht der Herr: Horch, in Rama hört man Totenklage, bitteres Weinen. Rahel beweint ihre Kinder. Sie will sich nicht trösten lassen über ihre Kinder, weil sie nicht mehr da sind. Also dieser Kindermord, der, um Jesus eigentlich zu treffen, damals durchgeführt wurde, aber Jesus ist nach Ägypten abgehauen, also seine Eltern. Seine Eltern haben ihn geschnappt, nachdem ihnen ein Engel das so gesagt hat, und sind nach Ägypten abgehauen. Und das steht in Hosea 11 übrigens. Ihr müsst das nicht alles mitblättern. Wenn euch die Stellen interessieren, kann ich die auch gerne euch hinterher nochmal geben, wenn das jetzt zu schnell geht. 11, Vers 1 von Hosea. Als Israel jung war, gewann ich es lieb. Und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Also das ist nur mal ein ganz kleiner Ausschnitt von den Sachen, die hier schon erfüllt worden sind. Manche Sachen müssen noch erfüllt werden. Das ist alles noch nicht wahr geworden. Zum Beispiel, dass er auf einem Esel einzieht nach Jerusalem. Ich meine, damals war ein Esel jetzt nicht unbedingt das Tier, auf dem ein Herrscher geritten ist, wenn er so einen Triumphzug in irgendeine Stadt angeführt hat. Das war eher dann so ein riesiges Pferd oder so, keine Ahnung. In manchen Gegenden vielleicht ein Elefant, hier nicht unbedingt. Und ja, in Sacharja 11 ist auch eine total spannende Geschichte, diese Geschichte, die mit Judas zu tun hat. Ich finde das so krass, dass es ganz genau da steht. Und ja, ich weiß nicht, wir wissen es jetzt im Nachhinein, das ist vielleicht ein bisschen einfacher als damals, wo es alles Stück für Stück wahr geworden ist. Wir können das so von hinten her überblicken. Aber ich finde es total krass, dass es alles da vorher schon geschrieben war. In diesen alten Schriftrollen. Die, ja, jeder, der lesen konnte, konnte es einfach nachgucken. Was wird passieren? Sacharja 11, Vers 12. Und ich sagte zu ihnen, wenn es recht ist in euren Augen, gebt mir meinen Lohn, wenn aber nicht, lasst es bleiben. Und sie wogen meinen Lohn ab, 30 Silberschekel. Das, was Judas bekommen hat. Und im Vers danach, da sprach der Herr zu mir, wirf ihm den Töpfer hin, den herrlichen Wert, den ich ihnen wert bin. Und ich nahm die 30 Silberschekel und warf sie in das Haus des Herrn, dem Töpfer hin. Genau das, was Judas im Endeffekt auch gemacht hat. Er hat das Geld in den Tempel geschmissen. Und die Leute haben dann gesagt, ja, das können wir eigentlich nicht in den Tempelschatz wieder zurücktun. Das ist ja Blutgeld. Und dann haben sie dafür den Töpferacker gekauft. Lesen wir in den Evangelien. Also für den Töpfer. Auch diese ganz bekannte Stelle in Jesaja 53, das lesen wir jetzt vielleicht nicht mehr im Einzelnen, aber dass Jesus sich überhaupt nicht verteidigt hat. Jesus hat seinen Mund nicht aufgetan. Diese Stelle, wo steht, er hat seinen Mund nicht aufgetan wie ein Schaf, das zu seinem Scherer geht. Oder dass die Kleider per Los aufgeteilt werden, was die Soldaten unterm Kreuz getan haben. Diese Sachen, dass er in seinem Tod bei einem Reichen war, das lesen wir vielleicht doch nochmal in Jesaja 53. Jesaja 53, Vers 9. Man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Also er hat nicht da geendet, er ist nicht da geendet, wo normalerweise die Gekreuzigten hingeschmissen werden, einfach da den Bergabhang irgendwie in eine Richtung darunter. Ich meine, der Ort hier ist ja nicht umsonst Golgatha, Schädelstätte. Sondern er ist bei einem Reichen gewesen in seinem Tod. Also er hat in dem Grab von einem reichen Mann gelegen. Alles das wird noch passieren. Und ja, wenn Jesus ihnen das jetzt hier erklärt, dann versucht er ihnen das nahe zu bringen. Und wenn wir uns mal überlegen, wie viele von diesen Prophetien hätte Jesus selber wahrmachen können? Wäre es ihm möglich gewesen, seine eigene Geburt zu bestimmen, seine Eltern sich auszusuchen, seinen Geburtsort, dass er als Baby nach Ägypten und dann wieder zurückgeht? Das konnte er sich alles überhaupt nicht aussuchen. Auch, dass er für 30 Silberstücke verraten wird, konnte er sich auch nicht aussuchen. Es ist prophezeit, weil es so werden würde. Gott wusste es vorher. Und ja, auch eine Prophetie über Jesus. Die letzte Stelle, die ich mit euch gerne aufschlagen will, ist in Jesaja 9. Und da ein paar mehr Verse. Jesaja 9, Vers 1. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers, zerbrichst du wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft, und jeder Mantel in Blut gewälzt, verfällt im Brand, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft, und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Und darum soll es heute gehen. Dieser wunderbare Ratgeber, dieser Fürst des Friedens, der ja, dieses Licht ins große Dunkel bringt. Das Dunkel, was die komplette Welt eingeschlossen hat. Aber dieses Licht bricht durch diese riesige Dunkelheit durch und zerstört sie. Was in Vers 1 steht. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Also, Vers 35 von Lukas 18. Zurück im eigentlichen Text. Es geschah aber, als er sich Jericho näherte, also nachdem er den Jüngern das alles erklärt hatte und sie mal wieder nichts verstanden haben, da saß ein Blinder bettelnd am Weg. Wir haben jetzt hier diese Situation, er geht nach Jericho rein, also er ist gerade auf dem Hinweg. Und das ist vermutlich nicht dieselbe Situation wie in Matthäus 9, weil es da zwei Blinde sind, die ihm begegnen. Und auch nicht wie in Matthäus 20, weil es da zwei Blinde sind beim Verlassen von Jericho. Und auch nicht wie in Markus 8, weil das nicht in Jericho war, sondern in Bethsaida. Und auch nicht wie in Markus 10, das war Bartimäus beim Verlassen von Jericho. Also alles so Parallelstellen, wo Jesus auch Blinde geheilt hat. Man sieht, es funktioniert eigentlich bei Jesus ganz oft so, die Leute kommen zu ihm hin und er heilt sie einfach, vom Fleck weg. Er macht nicht lange Worte irgendwie, er sagt nicht, du musst dies, du musst das, oder wie Elisa es bei Naaman gemacht hat im Alten Testament, dass er gesagt hat, geh dahin und wasche dich 7-mal im Jordan, dann wirst du gesund werden. Jesus hat das nicht gemacht oder nur selten, ab und zu mal, dass er so eine spezielle Aktion gemacht hat. Er hat sie einfach geheilt. Und ja, dieser Blinde, der hier am Wegesrand sitzt, das finde ich so cool, er sitzt da einfach und es passiert ihm einfach. Also er kann das eigentlich auch nicht so richtig beeinflussen. Ich meine, er sitzt da wahrscheinlich Tag für Tag. Und wenn da einer vorbeikommt, dann begegnet er ihm. Und wenn einer woanders lang geht, dann begegnet er diesem blinden Mann auch nicht. Und Jesus sagt selbst, als ein Kennzeichen seines Dienstes, als Johannes ihn fragt, Johannes über Boten, als Johannes schon, also Johannes der Täufer, im Gefängnis sitzt, in Lukas Kapitel 7, ein paar Seiten davor, in Vers 20, da sendet Johannes der Täufer Leute zu Jesus. Als aber die Männer zu ihm gekommen waren, sprachen sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dir sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? In jener Stunde aber heilte er viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen wieder, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt. Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird gute Botschaft verkündigt. Also das ist Jesus' Antwort hier. Bist du derjenige, auf den wir warten, oder sollen wir weiter warten? Und Jesus sagt ihnen hier, ja, sagt ihnen doch einfach, was hier passiert, was hier an guten Sachen geschieht, was Gott eigentlich tut. Und das Erste, was er sagt, was er auch gerade am Tun ist da in der Situation, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen wieder. Also das ist die Antwort, die Jesus hier gibt und diese ganzen anderen Sachen, die ich eben gelesen habe. Aber ja, das ist ein Kennzeichen seines Dienstes. So beschreibt er seinen Dienst gerade hier gegenüber Johannes dem Täufer. Und dieser Blinde hier, er hatte garantiert von Jesus gehört. Also Jesus war damals kein total Unbekannter. Ich meine, Jesus, also der Name Jesus an sich war zwar ziemlich häufig, aber Jesus aus Nazareth, das war schon ziemlich eindeutig damals. Und dann auch noch der Rabbi, also der mit seinen Jüngern da durch die Lande zog, Jesus von Nazareth. Also das war dem auf jeden Fall ein Begriff und das wird auch gleich noch wichtig werden. Er sitzt hier nicht nur, sondern er bettelt auch noch. Und ja, das liegt auch irgendwie nahe. Damals gab es keine Sozialversicherung, Krankenversicherung, Arbeitsunfähigkeitsversicherung, was auch immer alles. Sondern damals war es so, dass die Armen einfach so etwas kriegen sollten. Und wenn sie keine Familie hatten, die unterstützen konnten, dann sollten sie von den anderen Leuten was bekommen. Das sieht man im Gesetz von Mose, zum Beispiel in 5. Mose 15 könnt ihr das lesen, dass dazu herausgefordert wird, den Leuten abzugeben, die nichts haben und die auch keine Kraft haben, etwas sich selber zu erwirtschaften. Und ja, das ist damals Gesetz gewesen. Und ich finde, heute tendieren wir manchmal dazu, das so hinten anzustellen. Okay, es gibt Bettlerbanden vielleicht, die hier in der Innenstadt rumstehen. Und es gibt Leute, die uns vielleicht ausnutzen wollen. Aber dennoch können wir nicht unsere Augen verschließen vor wirklicher Not. Deswegen, nur weil wir sagen, ja, es könnte ja sein, dass der mich jetzt nur ausnehmen will. Deswegen können wir nicht sagen, ich gebe kategorisch gar nichts mehr. Das ist nicht richtig. Und ja, wenn wir geben, dann natürlich am besten Gaben, die nicht missbraucht werden können. Ich weiß nicht, kennt ihr vom Neuen Land, von dem SOS-Bistro diese Gutscheine? Die sind total gut. Den kann man weitergeben und entweder derjenige löst ihn dann ein beim Neuen Land und kriegt dann nicht nur einen Kaffee und eine Suppe, sondern vielleicht auch noch Gottes Wort dazu. Oder er löst ihn eben nicht ein, dann hat man fürs Neue Land gespendet. Wie schlimm ist das denn schon? Also es ist auch beides gut. Also, er wollte hier was abhaben von dem Reichtum derer, die da vorbeikommen. Und das ist auch ganz normal damals gewesen. Vers 36. Als er eine Volksmenge vorbeiziehen hörte, erkundigte er sich, was das sei. Auch total normal. Wir erinnern uns, er ist ja blind. Er kann das nicht sehen, was da gerade abgeht. Er muss sich erstmal erkundigen. Er weiß nur, da ist irgendwie so ein Volksauflauf irgendwie. Irgendwas passiert da gerade. Und Vers 37 sagt, sie verkündeten ihm aber, dass Jesus der Nazaräer vorübergehe. Aha, Jesus von Nazareth. Das reicht als Beschreibung. Und was macht er? Er hat ja von Jesus schon gehört. Er weiß, was Jesus tut. Und er holt tief Luft. Und er rief und sprach, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus hat andere Kranke geheilt. Ich weiß nicht, könnt ihr das euch vorstellen, was so in seinem Kopf vorgeht? Wahrscheinlich ist er kurz davor aufzuspringen und loszurennen, obwohl er nichts sehen kann. Einfach nur, um zu Jesus hinzukommen. Jesus hat diese anderen Kranken da geheilt. Ich habe das erzählen gehört. Aber wie sollte er zu Jesus hinkommen? Eigentlich müsste ihn jemand führen. Aber jetzt ist doch Jesus so nah. Ich kann doch diese Chance nicht vorbeigehen lassen. Es geht nicht. Ich muss da irgendwie hin. Und ich meine, er war ja blind, aber er war nicht stumm. Also benutzt er das, was er hat, benutzt seine Stimme, um zu sagen, was er gerne möchte. Erbarme dich meiner. Das ist seine Aussage. Und er spricht Jesus nicht einfach nur so an, Jesus aus Nazareth, sondern er sagt Jesus, Sohn Davids. Und das ist der messianische Titel für Jesus. Das bedeutet, ja, wenn man jemanden Sohn Davids genannt hat, dann heißt das, du bist der Messias. Ich halte dich für den Messias. Das ist ein Glaubensbekenntnis. Und ja, wie er Jesus hier anspricht, das ist ganz klar, Jesus ist mir nichts schuldig. Er sagt nicht, Jesus, du musst mich doch heilen. Er sagt, erbarme dich meiner. Er ist ganz klar auf das Erbarmen, auf das Mitgefühl, auf die Gnade aus. Und ja, dieses griechische Wort heißt auch nicht nur hier erbarmen, sondern eleeo, für die Griechischen unter euch. Mir sagt das nichts, aber ich habe nachgelesen, das ja, heißt auch Mitleid. Hab Mitleid mit mir. Erbarme dich meiner. Und das ist überhaupt nicht die heute manchmal so verbreitete Denkweise so, ja Gott, du hast mich ja so geschaffen, du musst mich jetzt auch reparieren sozusagen. Ich habe ja irgendwie diese vererbte Krankheit oder diesen Gendefekt oder was auch immer. Das habe ich ja sozusagen von dir. Gott, du hast mich ja so geschaffen. Jetzt mach mal das wieder in Ordnung. Und wenn Gott das dann nicht tut, dann sind wir sauer und bitter und weisen ihn komplett zurück. Diese Denkweise ist das überhaupt nicht. Er bittet. Er schreit, aber er bittet. Also er schreit nicht so sauer, wie man das vielleicht von den Kindern manchmal so kennt. Alle, die Eltern sind, wissen das auch. Man gibt den Kindern, die bitten, viel lieber als den Kindern, die was fordern. Und manchmal, ja, ihr macht das manchmal so, dass ich dann so tue, als ob ich sie nicht verstanden hätte, wenn sie irgendwas so dreist fordern. Dann sage ich so, hä? Und dann sagen sie es nochmal und dann sage ich wieder, hä? Und irgendwann merken sie es aber, dass die Art nicht richtig ist. Und dieser Blinde hier ist aber überhaupt nicht so. Er ist nicht dreist. Er bittet um Gnade, um Erbarmen. Vers 39. Und die Vorangehenden bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Aber er schrie umso mehr: Sohn Davids, erbarme dich meiner. Er bleibt dran. Er wird zurückgewiesen von den anderen Leuten, nicht von Jesus wohlgemerkt, von den anderen Leuten, vielleicht sogar von den Jüngern, aber er bleibt dran. Er schreit weiter. Er will unbedingt diese Chance ergreifen. Es ist ihm ernst. Vielleicht hat er schon ein paar Methoden ausprobiert, um geheilt zu werden. Vielleicht hatte er, bevor er ein Bettler war, ein bisschen Geld. Vielleicht ist er nicht von Geburt an blind gewesen, sondern hatte vorher einen normalen Beruf, hatte ein bisschen was gespart, ist dann erblindet und hat dieses ganze Geld irgendwelchen Ärzten gegeben. Vielleicht, wir wissen es nicht. Und vielleicht haben ihn diese Ärzte komplett enttäuscht. Und ja, vielleicht hat er noch andere Sachen ausprobiert. Vielleicht irgendwelche mystischen Geschichten da. Aber er weiß, Jesus ist komplett anders. Bei Jesus gibt's, das hatte er mit Sicherheit gehört, da gibt es irgendwie keine Vorbedingungen. Man muss nicht erst besonders heilig leben, man muss nicht das komplette Alte Testament auswendig können. Man muss irgendwie ja nichts erfüllen, es kostet auch keine Vorkasse. Wie man das in norwegischen oder schwedischen Arztpraxen manchmal so kennt, kommst zum Arzt, ich habe das selber mal erlebt und der Arzt sagt, oder nee, der Arzt nicht, aber die Sprechstundenhilfe sagt dann, ja, 900 Kronen bitte. Erstmal, dass der Arzt überhaupt anguckt. Ja, okay, vielleicht nicht, wenn man da wohnt, wenn man Bürger des Landes ist, dann vielleicht nicht, aber mir als Deutschen ist es in Schweden mal so gegangen. Das ist bei Jesus eben nicht so. Bei Jesus gibt es keine Bedingungen, sondern Liebe und Annahme und Heilung. Das hat der Blinde ja gehört, das weiß er. Und es ist ihm total egal, was die anderen über ihn denken. Er schreit darum aus Leibeskräften. Er will es unbedingt, dass Jesus ihn hört. Vers 40. Jesus aber blieb stehen und befahl, dass er zu ihm gebracht werde. Jo, das ist doch gut, oder? Als er sich aber näherte, fragte er ihn: Was willst du, dass ich dir tun soll? Er aber sprach: Herr, dass ich sehend werde. Jesus hört dieses Schreien und er sagt nicht: Oh, bring doch mal diesen Schreihals da zur Ruhe irgendwie, das stört mich gerade hier. Ich predige hier gerade, das ist doch jetzt gerade wichtiger als irgend so einen, der da rumschreit irgendwo. Also wirklich. Er hat Mitleid. Und jeder seiner Nachfolger, also diese, Vers 39, diese Vorangehenden da, die ihn bedroht haben, die hatten komplett kein Mitleid. Die hatten, ja, kein Erbarmen. Jesus hat dieses Erbarmen. Aber was soll jetzt diese Frage? Ich meine, was willst du, dass ich dir tun soll? Jesus, weißt du nicht, dass der Mann blind ist? Siehst du das nicht? Der wird doch geführt. Den bringt da einer an der Hand. Und der stützt ihn nicht, weil er irgendwie nicht laufen könnte, sondern der führt ihn, weil er den Weg nicht sehen kann. Das war offensichtlich. Aber Jesus wusste das natürlich. Ist ja klar. Erstens mal hat er es gesehen und zweitens mal, selbst wenn es nicht offensichtlich gewesen wäre, Jesus ist Gott. Er hätte es auch dann gewusst. Was soll also diese Frage hier? Ich glaube, Jesus will es einfach nicht nur so schnell abhaken und dann weitergehen, sondern er will tatsächlich hier den ganzen Menschen ansprechen. Es geht ihm nicht nur darum, ihn schnell zu heilen und dann weiterzumachen mit dem, was er eigentlich gerade machen wollte, er war ja auf dem Weg, sondern es geht ihm darum, ihn wirklich nah an sich ranzuholen. Er hätte ihn ja auch von ferne heilen können. Als er dieses Schreien gehört hat, von ferne irgendwie, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner, hätte er ja auch sagen können, okay, sei geheilt, zack, weiter gehe ich. Hätte er machen können. Jesus hat manchmal von ferne geheilt. Jesus hat manchmal Leute angerührt, die kilometerweit weg waren. Und er hat sie geheilt. Aber wäre das Ende das gleiche gewesen, von dem, was wir hier gleich lesen werden? Und diese Frage hier für den Mann, die ist überhaupt kein Problem. Er weiß ganz genau, was er will. Und er sagt es auch ganz klar. Ich will sehend werden. Ich will nicht mehr blind sein. Und ja, wenn wir unsere Anliegen vor Gott bringen, wenn wir beten, dann weiß Gott auch schon, was unsere Anliegen sind. Das ist nichts Neues für Gott, was er irgendwie neu erfahren würde. Warum wir zu ihm beten, ist ein anderer Grund. Wenn er eh schon alles weiß, dann möchte er nicht, damit wir ihm Wissen mitteilen, dass wir beten, sondern, ja, warum hat Jesus überhaupt gebetet, kann man sich auch dann die Frage stellen. Nächtelang teilweise. Warum tut er das? Ich meine, er ist doch Gott. Wieso redet er mit Gott? Also Gott mit Gott sozusagen. Also war das ein Selbstgespräch oder wie? Nein, überhaupt nicht. Es geht ihm nicht hier nur um das Tun. Es geht ihm darum, einerseits natürlich unsere Anliegen zu beantworten. Gott erhört Gebet. Aber es geht ihm nicht nur um das Äußerliche, um diesen Blinden hier, sondern es geht ihm um den Menschen. Gott ist nicht damit zufrieden, dass wir ihm nur untertan sind, dass wir nur seine Erfüllungsgehilfen sozusagen sind, sondern er möchte eine Beziehung. Und eine Beziehung funktioniert nicht auf der Grundlage, dass nur einer vom anderen abhängig ist. Das sehen wir ganz oft in der Welt. Solche Beziehungen scheitern, über kurz oder lang. Eine Beziehung funktioniert auf der Grundlage von Liebe. Und diese Beziehung, die auf dieser Grundlage funktioniert, die braucht Kommunikation, die braucht Austausch. Das funktioniert nicht, wenn man nur sagt, ja, ich liebe dich, aber sonst will ich nichts mit dir zu tun haben. Das ist doch keine Liebe. So ist das nicht. Und dieser Mann hier, dieser Blinde oder gleich Ex-Blinde, der Mann weiß genau, was seine Stellung ist. Er weiß ganz genau, Jesus, du bist der Herr. Er sagt es hier in Vers 41, Herr, dass ich sehend werde. Und ja, er nennt Jesus Herr, diesen Kyrios, den wir auch an anderen Stellen finden, das ist ein Wort, was Selbstunterwerfung und Ehrerbietung ausdrückt. So wurde auch der römische Kaiser damals angeredet. Und er nennt hier Jesus Herr. Vers 42, was tut Jesus? Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dich geheilt. Und das ist so cool. Jesus ist so liebevoll, er kümmert sich hier richtig um diesen blinden, nervigen Bettler, der immer nur rumschreit, der ihn unterbrochen hat in dem, was er gerade tun wollte. Und er sieht diese körperliche Not bei ihm. Er sieht, dieser Mann ist blind. Und es ist ihm so ein Herzensanliegen, diese Blindheit aufzuheben. Aber noch viel mehr als die körperliche Blindheit geht es ihm um diesen Menschen. Also ich meine, es gibt ja auch Blinde, die nicht geheilt wurden und auch Blinde, die heute nicht geheilt werden, selbst wenn sie vielleicht darum beten und andere mitbeten. Es geht Jesus ja nicht primär um unsere körperlichen Belange. Darum geht es ihm auch. Und da kann Jesus eingreifen und er tut es. Wir haben das hier in der Gemeinde schon öfters erlebt, dass für Leute gebetet wurde und die Leute sind geheilt worden. Diese Leute merken es vielleicht erstmal gar nicht. Wir haben nach dem Gottesdienst, meistens um 12:30 oder so, da hinten in den Kinderräumen ein Krankengebet. Und manchmal kommen Leute eine Woche später, wenn für sie gebetet worden ist und sagen, du, ich bin rausgegangen und es war erstmal überhaupt nicht besser und ich war total enttäuscht. Und dann am nächsten Wochenende, nächsten Sonntag kommen sie wieder und sagen, aber eine Stunde später war es weg und ich habe es erstmal gar nicht gemerkt. Ich hatte plötzlich überhaupt keine Schmerzen mehr. Und es ist auch nicht wiedergekommen die ganze Woche. Und darüber können wir nur Gott preisen. Gott rührt auch Leute an, um ihre körperlichen Krankheiten zu heilen. Das tut er immer noch. Aber hier geht es Jesus nicht nur darum. Es geht ihm hier um die Seele. Wie gesagt, um den ganzen Menschen, nicht nur den Körper. Und Jesus sagt hier, hey, du hast Glauben. Dein Glaube hat dich geheilt. Er bezeugt ihm hier seinen Glauben. Und dieses geheilt, was hier als geheilt übersetzt wird, das heißt eigentlich gerettet, das Wort. Das ist die wörtliche Bedeutung. Und ja, auch wir brauchen eigentlich nur, in Anführungszeichen, Glauben. Lass uns mal in Johannes Kapitel 3 gucken. Ein paar Seiten nach vorne geblättert. Da spricht Johannes der Täufer über Jesus. Johannes 3, Kapitel, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also wer an den Sohn glaubt, den Sohn Gottes, der hat ewiges Leben. Das ist das Entscheidende, dieser Glauben. Und wenn wir noch ein paar Seiten weiterblättern, in Johannes Kapitel 8, da redet Jesus selber darüber. Ab Vers 21 in Johannes 8. Er sprach nun wieder zu ihnen: Ich gehe hin, und ihr werdet mich suchen und werdet in eurer Sünde sterben. Wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen. Da sagten die Juden: Er will sich doch nicht selbst töten, dass er spricht: Wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen. Und er sprach zu ihnen: Ihr seid von dem, was unten ist. Ich bin von dem, was oben ist. Ihr seid von dieser Welt. Ich bin nicht von dieser Welt. Daher sage ich euch, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Wenn ihr nicht glauben werdet, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Es geht um den Glauben. Der Glaube rettet. Und dieser Glaube, den hat Jesus hier dem blinden Mann attestiert und hat gesagt: Dein Glaube hat dich gerettet. Und das ist natürlich jetzt stark eine Betonung auf der einen Seite, nämlich die Seite des Blinden. Okay, der Blinde hatte Glauben, aber dieser Glaube war auch auf die richtige Person gerichtet, auf Jesus, auf den Messias. Und was passiert hier? Vers 43, sofort wurde er sehend, folgte ihm nach und verherrlichte Gott. Und das ganze Volk, das es sah, gab Gott Lob. Das ist die Konsequenz. Sofort ist die Blindheit weg. Die Konsequenz für den Ex-Blinden an dieser Stelle hier: Er verherrlicht Gott und er folgt ihm nach. Eigentlich erst, er folgt ihm erst nach und verherrlicht Gott. Also erstmal macht er das sozusagen, was er mit seinem Mund schon vorher gesagt hat, macht er nochmal durch seine Tat fest. Er folgt ihm nach. Er sagt nicht nur: Du bist der Messias, so abstrakt irgendwie, ich glaube an dich, sondern: Ich beweise es durch mein Leben, dass ich glaube. Ich beweise es dadurch, dass ich dir nachfolge. Und er verherrlicht Gott. Und die Konsequenz für die Leute, die da rumstanden, die es gesehen haben, die es mitbekommen haben: Sie geben Gott auch Lob. Sie verherrlichen Gott genauso. Und wenn wir uns jetzt zurückerinnern, die Frage, die ich vor 10 Minuten oder so in den Raum geworfen habe: Wäre das genauso gewesen, hätte Jesus von Ferne geheilt? Hätte man überhaupt das zuordnen können? Der eine Typ, der da hinten irgendwo rumbrüllt und Jesus dann sagt: Okay, sei geheilt, und weitermacht, und keiner kriegt so eigentlich mit. Das wäre bestimmt nicht so geworden. Für den Blinden vielleicht. Er wäre vielleicht sofort zu Jesus gerannt. Er hätte ja dann gewusst, wo er ist. Aber wären die Leute drumherum genauso angerührt worden, würden die Leute drumherum das überhaupt wahrnehmen, was gerade passiert? Jesus hat ihn rangeholt, ganz nah ran, hat mit ihm geredet und dann hat er ihn geheilt. Und alle Leute drumherum haben es mitbekommen. Es war ein Zeugnis für alle, die drumherum waren. Also ich glaube, das war der Grund, warum Jesus nicht einfach gesagt hat: So, du bist jetzt geheilt. Wo auch immer du gerade bist, ich sehe dich nicht, aber ich höre dein Schreien. Du bist geheilt. Das wäre anders geworden. Und ja, im Prinzip ist Jesus hier wie ein Papa, der nicht einfach nur was schaffen will. Gott will nicht nur einfach irgendwas schaffen, sondern er will es zusammen mit seinen Kindern schaffen. Und ja, dieses Zusammen, das bedeutet manchmal, dass man nicht so viel schafft. Wenn man die Kinder erstmal, meinetwegen, ich will einen Garten umgraben, wenn man die Kinder erstmal anziehen muss: Wo sind deine Gummistiefel? Oh, wo ist denn dein rechter Gummistiefel? Den linken haben wir, aber wo ist der andere? Und dann muss man die Handschuhe suchen für die Kinder, weil die ja sich nicht beim Graben irgendwie wehtun sollen an den scharfen Gartengeräten. Und dann habe ich nur den großen Spaten. Wo sind denn die kleinen? Erstmal Sandkiste aufmachen, suchen, suchen, suchen. Das dauert. Es bedeutet Mühe. Aber es ist etwas zusammengeschafft. Es ist nicht hinterher einfach nur, ja, ich stehe voll im Schweiß und der Garten ist umgegraben und die Kinder sind irgendwie daneben gewesen, sondern die Kinder machen mit. Und ja, Gott möchte es mit uns zusammentun. Gott möchte nicht nur einfach was schaffen. Ich meine, wenn er was schaffen wollen würde, nur, dann würde er es einfach selber machen und es wäre viel schneller und viel besser, als wenn wir es mitmachen. Aber Gott will es nicht. Gott hat sich entschieden, auch wenn es länger dauert, auch wenn es mehr Mühe kostet, er will es mit uns zusammentun. Und das ist auch vielleicht eine Warnung oder ein Achtungszeichen für uns selber. Ich meine, die Leute hier, die loben Gott. Und wenn wir jetzt irgendwie als Gottes Mitarbeiter ständig nur Lob zu hören kriegen und gesagt kriegen, das hast du aber gut gemacht und das fand ich so toll von dir und uns selber loben, dann ja, könnte es sein, dass das ja nicht richtig ist, was da gerade passiert. Jesus spricht auch darüber in der Bergpredigt, wie das sein soll eigentlich. Matthäus 5, Vers 15. Man zündet nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell, und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Also nicht, damit sie euer Licht und eure guten Werke sehen und euch verherrlichen, sondern es soll klar sein, woher das kommt. Das, was Jesus tut, wird ganz klar Gott zugeordnet. So ein Wunder kommt eindeutig von Gott. Und Jesus hat das genauso gemacht. Er hat auf Gott hingewiesen. Er hat manchmal den Leuten sogar verboten, über ihre Heilung zu reden. Das finde ich so witzig, weil Jesus bestimmt gewusst hat, dass es nicht klappt. Aber er hat es versucht. Zu bestimmten Punkten, in einer bestimmten Zeit seines Dienstes hat er gesagt, rede da nicht drüber. Geh hin, zeig dich den Priestern, du bist gesund geworden, aber halt den Mund. Und die Leute haben es einfach nicht hingekriegt. Und das ist doch auch echt schwer, oder? Du hast vielleicht dein Leben lang mit einer Krankheit zu tun und du wirst vom einen Tag auf den anderen gesund. Und dann sollst du darüber schweigen? Das ist echt krass. Und ja, wenn wir jetzt diese Geschichte hier sehen, dann finde ich, dass, ja, das redet auch zu uns. Und diese Blindheit, die dieser Mann hier hatte, diese körperliche Blindheit, die haben wir vielleicht nicht. Wir haben vielleicht andere körperliche Krankheiten, die uns zu schaffen machen. Aber vielleicht sagen wir, okay, blind bin ich nicht, ich kann ganz gut gucken. Also ich, wenn ich meine Brille absetze, nicht mehr so, aber wenn ich meine Brille aufhabe, kann ich ganz gut gucken eigentlich. Aber es gibt auch noch eine andere Blindheit. Sind wir vielleicht blind dafür, dass wir Gottes Wegweisung in unserem Leben missachten? Sind wir blind dafür, dass wir ja, auf dem falschen Weg sind gerade? Sind wir blind ja, dafür, dass Gott uns eigentlich die ganze Zeit versucht, irgendwas zu sagen? Und wir sagen aber, ich will das nicht hören oder sagen vielleicht einfach, ich höre nicht zu. Versuchen wir, einen Weg zu gehen, auf den Gott uns nicht sendet? Oder versuchen wir, die Nöte anderer auszusperren? Sind wir blind für andere Leute? Gucken wir vielleicht auf uns selber und dass so unsere eigene Beziehung mit Gott im Reinen ist und so alles in Ordnung ist, unser eigenes Leben, aber ja, die Nöte anderer, das, was andere angeht, ignorieren wir das vielleicht? Sind wir da blind? Und Jesus war das überhaupt nicht. Er hat andere höher geachtet als sich selbst, tatsächlich. Und nicht nur das gesagt. Oder jetzt ohne philosophisch werden zu wollen, sind wir vielleicht sogar blind für unsere Blindheit. Also wissen wir nicht, dass wir blind sind. Denken wir, dass wir unser Leben im Griff haben. Denken wir, das klappt alles so, ich krieg das hin. Halbwegs, ja okay, so größtenteils, aber einen großen Teil meines Lebens kriege ich schon so hin. So für die Kleinigkeiten, da suche ich manchmal Gott und da brauche ich seine Hilfe, aber so größtenteils kriege ich das selber hin. Und ja, darüber steht in der Offenbarung etwas. Es war nämlich auch damals schon in einer Gemeinde, nämlich der in Laodicea.
Da war es so. Offenbarung 3, Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Dies sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts. Und ich weiß, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist, rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Das redet hier nicht von körperlicher Blindheit. Das redet hier nicht davon, dass irgendwer tatsächlich nichts sehen kann mit seinen Augen, sondern das redet hier davon, dass die Leute einfach mit ihrem Herzen blind sind, zu sehen, was eigentlich Sache ist. Einige von uns können das vielleicht sagen, so, ja, ich wäre vielleicht jetzt schon sogar tot, wenn Gott nicht in mein Leben gekommen wäre. Das können einige von uns sagen. Einige können vielleicht sagen, okay, ich wäre ganz woanders. Ich wäre vielleicht noch nicht tot, aber auf einer total schiefen Bahn. Aber manche gibt es vielleicht auch unter uns, die sagen so, ja, bevor ich mich für Jesus entschieden habe, war mein Leben so halbwegs okay. Vielleicht wäre es das jetzt immer noch so halbwegs okay. Und vielleicht denken wir sogar jetzt im Moment, unser Leben ist so halbwegs okay. Aber wir sehen nicht, dass wir komplett Gottes Gnade brauchen. So wie dieser Mann, der rumgeschrien hat. Wir brauchen Gottes Gnade, Gottes Erbarmen. Und davon sind wir abhängig. Wir können nicht ohne das. Und ja, Gott ist so gut und barmherzig. Er segnet uns so reich, selbst manchmal, wenn wir uns nicht danach ausstrecken, wenn wir uns nicht danach sehnen, sogar dann. Gott ist so gnädig. Er gibt es uns. Aber es ist unsere Verantwortung, auch uns nach ihm auszustrecken und vor allem ihn für seine Gabe zu verherrlichen. Das, was der blinde Mann getan hat, wo ihm keiner sagen musste, das musst du jetzt tun. Es sprudelte aus ihm raus. Er konnte seinen Mund nicht halten, wie so viele andere. Er hat Gott verherrlicht. Und ja, das ist unsere Verantwortung. Die Gaben, die Gott uns gibt, erstmal natürlich einzusetzen für ihn, aber auch auf der anderen Seite ihn dafür zu verherrlichen. Und ja, ich wünsche mir das so, wir wollen jetzt noch ein, zwei Lieder singen, ne? Und währenddessen, ihr müsst nicht unbedingt mitsingen, also wenn gar keiner mehr mitsingt, ist vielleicht auch schlecht, aber wenn ihr das Gefühl habt, ja, dann machen wir Ruben einfach lauter. Wenn ihr das Gefühl habt, bei mir könnte es da so einen Punkt geben, dann fragt euch doch einfach in eurem Herzen drin, im Gebet mit Gott. Oder auch, ja, wenn ihr mit jemandem zusammen darüber beten wollt, neben euch sitzen Leute, fragt sie doch einfach. Oder nach dem Gottesdienst, bleibt sitzen und fragt jemanden, zusammen zu beten einfach, dass diese Blindheit aufhört. Ich meine, diese Geschichte, die tatsächlich passiert ist, Jesus hat diesen Blinden geheilt. Wir lesen davon. Jesus hat noch viel mehr geheilt. Aber das ist eine wahre Geschichte und diese Geschichte kann auch in unserem Leben passieren. Jetzt nicht unbedingt, dass wir mit unseren Augen blind sind und dann geheilt werden, das kann auch passieren. Aber Jesus, ja, möchte uns so gerne anrühren. Und er möchte zu uns sagen, sei sehend, dein Glaube hat dich geheilt. Dieser Glaube, den wir als einziges brauchen, an Jesus, den Messias. Jesus, wir danken dir dafür, dass du zu uns redest. Danken dir dafür, dass wir dein Wort haben, und dass dein Wort so gut ist. Wir bitten dich darum, Jesus, dass du uns anrührst, dass wir, da wo wir einen blinden Fleck haben, da wo wir nicht sehen, was eigentlich schief läuft bei uns, dass wir da sehend werden. Jesus, wir, ja, bring dir unser Herz und all das, was auf uns einprasselt, immer wieder. Bitte rühr du uns an. Mach du uns sehend, Herr. Amen.